möchte Sie auch alle herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen. Es ist sicherlich gut, dass der Kurzschluss heute Morgen nur die Technik betrifft hier und dass wir trotzdem so viel Licht haben, und hier vorne ist sowieso alles in Ordnung, dass wir so viel Licht haben, dass wir gut folgen können. Es geht ja heute Morgen nun in erster Linie um das Hören. Der Bruder, der eben gebetet hat, hat mich heute Morgen schon ermutigt. Wahrscheinlich hat er das gar nicht im Auge gehabt, aber er hat so über den Tisch rüber gesagt, über dieses Thema hört man selten etwas. Ich glaube, in dieser Richtung war es doch. Und ich muss sagen, das hat mir eigentlich gut getan. Ich dachte, also wenn ich nach Siegen komme mit einem solchen Thema, warum kann man das Kommen oder können wir das Kommen Jesu herbeibieten? Da dachte ich, die Siegener, die wissen das schon längst. Dachte ich, aber ich wage es halt trotzdem einmal. Warum? Das ist ja nun eine der, schweren Fragen überhaupt, wenn wir warum fragen. Bevor ich aber ins Thema einsteige, möchte ich den Geschwistern, die heute Morgen jetzt, was das Wochenende betrifft, zum ersten Mal hier sind, ein paar Informationen geben über die Bücher, die wir mitgebracht haben. Jetzt zum Thema. Warum können wir das Kommen Jesu herbeibitten? Im Psalm 103 finden wir einen Satz, der nicht zu den Fettgedruckten gehört. Psalm 103 übrigens, das Losungsbüchlein, sagt er für heute etwas aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Losungswort für heute. Und im Zusammenhang mit diesem Lobpreis, der dort als Aufforderung aufgezeigt ist, da finden wir den Satz, den David geschrieben hat. Wie gesagt, der geht allermeist unter. Aber ich halte ihn für sehr wichtig. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Wer? Er? Gott. Hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israels sein Tun. Das heißt, Mose wurde zum Offenbarungsträger und die Kinder Israel, das Volk Israel, zum Heilsträger, zum Modell. Neben Mose gab es die alttestamentlichen Propheten, und im Zeitalter des Neuen Testamentes, da gab es besonders einen, der auch in besonderer Weise, übrigens hat Johannes auch dazu gehört, von dem haben wir ja heute Morgen schon aus dem letzten Buch der Bibel einen Abschnitt gehört. Sieh, ich mache alles neu, eine großartige Ankündigung. Im Zeitalter des Neuen Testaments, da gab es einen, der von Gott auch in ganz besonderer Weise Einblicke bekommen hat. Er hat dem Paulus seine Wege wissen lassen, so könnte man sagen. Und Paulus konnte die Fernziele Gottes aufzeigen und markieren wie kein anderer. Und etwas davon soll heute Morgen nun ausgebreitet werden. Ich möchte vorher aber noch einen Anknüpfungspunkt aufzeigen. Und ich muss sagen, damals schon ist mir diese Warum-Frage, soll ich sagen, in die Knochen gefahren. Das war im Rahmen einer Allianzkonferenz während unserer Münchner Zeit. Und die Allianzkonferenz, ist ja im Siegerland auch bekannt, hatte das Thema Jesus kommt wieder. Und das war ein Unterteil in verschiedene Themen, nicht wahr, pro Tag, denn irgendein Thema wurde behandelt, aber eben unter dem Generalthema, Jesus kommt wieder. Darum so und so, darum lobet Gott und so weiter. Und ich weiß noch sehr gut, wie nach der Behandlung eines solchen Themas, Jesus kommt wieder und wir sollen Gott loben oder wir sollen darum bitten, da kommt nach der Predigt ein junger Mann, vielleicht waren sogar mehrere, kommen auf mich zu und fragen dann sehr direkt, ja, also da, heute Morgen haben wir das gehört, Jesus kommt wieder, wir sollen darum bitten. Ja, was ist denn mit den anderen los? Überlassen wir dann die einfach ihrem Schicksal? Überlassen wir dann die Welt ihrem Schicksal? Ja, und die anderen? Gemeint waren die, die nicht glauben, die Jesus abschreiben, Gott abschreiben, die von Kirche gar nichts wissen wollen, ja, und die anderen? Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir dieses Thema heute Morgen jetzt angehen, dann geht es gezielt auch um diese Frage, ja, und die anderen. Wisst ihr, dass wir bei der Bitte um das Kommen Jesu, oder wie das auch manche Lieder sagen, manche Adventslieder, die man übrigens nicht bloß im Advent singen soll. Wir haben heute Morgen eins gesungen. Das ist ein Adventslied. Was in manchen Liedern zum Vorschein kommt, nämlich, Herr, komme bald, greife ein, Herr, eil zum Gericht, komm, zeig, was du kannst. Dass wir diese Bitte, diese Dringlichkeitsaufforderung glaubwürdig vorbringen. Glaubwürdig. Und nicht in dem Stil, dass es heißt, ja, das sind die Frommen, die überlassen die Welt sowieso ihrem Schicksal, die sind dann froh und sie haben nichts anderes im Kopf, als dass sie dann schön ihr Plätzchen im Himmel gesichert haben. Ja, und die anderen? Um diese Frage geht es heute Morgen. Mit. Dann will ich noch einen Anknüpfungspunkt bringen. Ich bin also immer noch in der Einleitung. Ich habe vor einigen Wochen ein Buch in die Hand bekommen mit dem Titel Tatsachen der Auferstehung. Also in dem Buch wurde der Nachweis geführt von einem Juristen, also der mit strengen Maßstäben vorgeht und Punkt für Punkt abhandeln, fast paragraphenmäßig, nun wie das eben die Juristen tun müssen, und hat nachgewiesen, dass die Tatsache der Auferstehung also nun wirklich gesichert ist. Und was mich an diesem Buch neben dem Inhalt auch gepackt und gefesselt hat, war Folgendes. Da war vorne drauf als Titelbild, also auf der Umschlagseite, unser Globus. Und dieser Globus, der war eingefangen in einem Netz. Das war so wie so eine Art eisernes Netz. Hat man also gesehen, das können ja die Designer, können ja das machen. Also unser Globus gefangen, gefesselt. Aber nun war an einer Stelle diese Fesselung gesprengt. Und das als Titelbild für das Thema, die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Unser Globus in Fesseln gelegt, aber gesprengt. Die Fesseln haben nicht das letzte Wort. Es sind gesprengte Fesseln. Um diese Tatsache geht es auch heute Morgen. Gott entfesselt seine Schöpfung. Und er hat mit der Auferstehung Jesu Christi damit begonnen. Gott entfesselt seine Schöpfung. Können wir uns Gott als Entfesselungskünstler vorstellen? Es gibt ja manche, die so auftreten als Entfesselungskünstler. Gott als Entfesselungskünstler? Ich bringe den biblischen Beleg. Ich lese jetzt aus Römer 8, von Vers 18 an. Da knüpfe ich übrigens an das, was gestern Abend dran war. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Ja, wer ist es? Sagen wir bloß nicht, das ist der Teufel. Das wäre ein Kurzschluss, so wie heute Morgen hier. Wer das sagen würde, die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, Und wer sie unterworfen hat, ist der Teufel. Der würde die Größe Gottes schmälern, einengen. Das war Gott. Eine Maßnahme Gottes, sicherlich eine Gerichtsmaßnahme. Deshalb schreibt auch Paulus gleich den Nachsatz, doch auf Hoffnung unterworfen. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Das ist die Textgrundlage für das Thema heute Morgen und das ist die biblische Beweisführung für die Tatsache, dass wir Gott durchaus ansehen können als so etwas wie einen Entfesselungskünstler. Wie entfesselt er seine Schöpfung? Wie kommt die Schöpfung heraus aus der Verkettung, aus der Versklavung, aus dem Zwang? So habe ich gestern Abend formuliert und damit Jörg Zink formuliert, aus dem Zwang, immerfort auf Verwesung hinwirken zu müssen. Wie kommt die Schöpfung da heraus? Oder jetzt anders gefragt, warum können wir das Kommen Jesu herbeibitten? Wir bekommen durch die Verse, die der Apostel Paulus hier geschrieben hat, und er hat hier von Gott Einblicke bekommen, weiter, größer, gewaltiger als andere. Wir bekommen dadurch Hintergrundinformationen, so sagt man doch heute, Hintergrundinformationen über Sachverhalte und Dinge, die der Mensch, der nur vordergründig lebt, nicht kennt. Hier haben wir Hintergrundinformationen. Wie sehen diese aus? Nun versuche ich eine erste Antwort auf die Frage, warum können wir das Kommen Jesu herbeibitten? Wenn wir das, was Paulus hier geschrieben hat, so recht abhören, dann hören wir etwas heraus, was man unter dem Stichwort Erlösungssehnsucht unterbringen kann. Wir kennen die Erlösungssehnsucht der Schöpfung. Erkennen wir sie? Der Apostel Paulus hat es uns vorgezeigt hier. Er sagt sogar, wir wissen, wir kennen, wir durchschauen das. Wir haben unser Ohr an dem Geschehen, an dem Weltgeschehen, an dem Tun und Treiben. Jetzt kann ich das skizzieren oder könnte das skizzieren, was in unserer Welt läuft und was in unserer Welt nicht läuft. Das Terrorgeschehen, das blutige Geschehen, die Kriege und die Aufstände und all das, das Toben und Treiben und Machen, das hören wir, da haben wir unser Ohr dran. Hier sagt er, wir hören das Seufzen. Und damit ist er schon einen Schritt weiter. Das Seufzen der Schöpfung, die mit uns seufzt. Und nun kann er sagen, das ist nichts anderes als ein Erwarten und Ersehnen der Erlösung. Das, was Gott bereitet hat, seinen Kindern, denen, die ihn lieben, das überträgt der Apostel jetzt auf die ganze Schöpfung und weiß, das, was die Kinder Gottes erwarten dürfen, was Gott ihnen zielmäßig vorgestellt hat, das wird und das soll einmal die ganze Schöpfung bekommen. Ihr Lieben, wer weiß denn das? Wir, und das ist jetzt die Antwort auf die Warum-Frage, wir können das Kommen Jesu herbeibitten, weil wir die Erlösungssehnsucht der Schöpfung kennen. Und wenn wir von Schöpfung reden, da sind die anderen alle mit drin. Also die Frage, die mir damals gestellt wurde, ja und die anderen. gehören alle mit dazu. Das ist ein Röntgenblick, so können wir sagen, den Paulus hier hat. Er hat den Blick hinter die Kulissen. Er erkennt die Wurzelerkrankung und darum kann er auch eine Wurzelbehandlung vornehmen. Manches Mal treibt es mich richtig um, wenn ich die vielen Aktivitäten Land auf, Land ab erfahre und kennenlerne, in den Kirchen Land auf, Land ab, in allen christlichen Gruppen und Kreisen und dies und jenes und rüber und über. Was wird nicht alles getan? Was setzt man nicht alles ein? Wie bemüht man sich nun, die richtige Botschaft zu sagen in unsere Welt hinein, in unsere Umgebung hinein, in den Menschen von heute die richtige Botschaft zu sagen? Was strengt man da nicht alles an und bemüht sich? Ihr Lieben, kommt denn die richtige Botschaft? Wird denn noch das gesagt, was entscheidend zu sagen ist, nicht was auch noch zu sagen wäre, sondern das, was die Wurzelerkrankung nun auch wirklich behandelt? Symptombehandlungen, ja, also, das kann dann jeder. Eben was auch noch zu sagen wäre. Sondern heute zu sagen, von der Bibel her, von der Botschaft her, und das ist das Evangelium, ganz zentral, was nur von der Bibel her gesagt werden kann. Ich komme noch drauf. Erlösungssehnsucht der Schöpfung, wer die kennt, der ist auch in der Lage, wie der Apostel Paulus das hier macht, der globale Not, dem globalen Seufzen, dem globalen Jammer, der globalen Problematik eine globale Hoffnung entgegenzusetzen. Und das heißt hier so, unterworfen auf Hoffnung. Das heißt nicht hoffnungslos, dass man dann verzweifeln muss und dass man sagen muss, dann Schluss aus, dann hört es auf und dann wissen wir auch nicht mehr weiter, dann sind wir ratlos. Die Knechtschaft, von der der Apostel Paulus hier schreibt, wird ja immer deutlicher. Ich habe manches Mal gedacht und da und dort auch gesagt, als die Geschichte da mit dem Kosovo ablief, wir sind über Kain und Abel noch nicht hinausgekommen. Der Kain hat seinen Bruder Abel totgeschlagen. Und die angeblich fortschrittliche Menschheit von heute. Na nun, auf der einen Seite haben wir viel erreicht. Wir konnten Mondlandungen fabrizieren und alles Mögliche. Aber die angeblich fortschrittliche Menschheit von heute schlägt immer noch den anderen tot. Was läuft denn in Timor ab? Osttimor, jetzt gerade. Trotz Ausrufung der Menschenrechte, trotz humanitärer Maßnahmen und es hat ja auch in all diesen Vorgängen eine eindrucksvolle Hilfsbereitschaft gegeben, muss man sehen, ganz klar. Aber bei alledem, die Erlösungssehnsucht der ganzen Schöpfung ist da. Paulus beschreibt sie mit drei Begriffen. Da schreibt er von der Knechtschaft und das heißt eigentlich Sklaverei. Nun sagen wir sind doch froh, dass wir die Sklaverei abgeschafft haben. Das war eine Maßnahme und das war in Amerika eine ganz wichtige Sache, die Abschaffung der Sklaverei. Das war ja auch schlimm, war schrecklich, nicht wahr? Wenn Menschen eine solche Versklavung erleiden, dass andere über Menschen so herrschen können, dass sie mit dem, Menschenmaterial, denn das war's ja, machen konnten, was sie wollten. Also, Abschaffung der Sklaverei war schon was, klar. Der Apostel Paulus muss sagen, die Sklaverei, unter der die ganze Schöpfung steht und seufzt, ist noch nicht abgeschafft. Das ist die Versklavung unter die Macht des Bösen. Der Fürst dieser Welt hat seine Untriebe in seinem Machtbereich immer noch und sie werden massiver und erstrengt sich intensiver an. Und wenn die Phase einmal erreicht sein wird, wo Satan auf die Erde geworfen ist, dann wird der Menschheit Hören und Sehen vergehen. Sklaverei, das heißt unter der Obrigkeit, so steht es an anderer Stelle, unter der Obrigkeit der Finsternis. Daran ändern wir nichts. Alle titanischen Reformversuche, alle idealistischen, alle humanistischen, alle wirtschaftlichen, alle technischen, alle religiösen, und wir können hier aufzählen, was wir wollen. An dieser Tatsache ändern wir nichts. Und wenn wir 100-mal global, das kann man ja heute sagen, ökumenisch aufs Programm setzen, Rettung des Globus und so weiter und die Umweltfragen aufs Programm setzen, müssen wir natürlich, ich werde das absolut nicht ab. Aber wisst ihr, ich möchte bis zur Wurzel vorstoßen. Können wir 100-mal machen. Wir schaffen es nicht, dass wir uns aus den Fesseln des Bösen und der Obrigkeit der Finsternis selber herauslösen. Schafft kein Mensch. Da gibt es nur einen. Der dem Starken als der Stärkere begegnet ist und ihn gebunden hat. Wo dann Luther sagen konnte, ein Wörtlein kann ihn fällen. Wenn ich sage, gebunden hat, nur da, wo Jesus ihn bindet und ihn gebietet und in die Schranken weist. Die eigentliche Bindung Satans erfolgt ja, wenn Christus sichtbar wiederkommt, vor dem tausendjährigen Reich. Bei all den Bemühungen heute, bei all den Reformversuchen und Anstrengungen, manches Mal muss man denken, die Regierenden in der Welt, die ja nun versuchen, unseren Globus einigermaßen in die Reihe zu bringen, die muss man, was weiß ich, bewundern und bestaunen, dass sie es überhaupt versuchen, wenn sie dann feststellen müssen, wie wenig sie fertig bringen. Man könnte daran verzweifeln. Wer diesen Röntgenblick hat, diesen Durchblick hat, wer die Wurzelerkrankung erkennt, oder so wie Paulus, wie ich es jetzt formuliert habe, wer die Erlösungssehnsucht der Schöpfung kennt und den Durchblick nicht hat, der muss verzweifeln. Wir haben gestern Abend im persönlichen Gespräch, sind wir einfach so drauf gekommen, über die Situation auch hier in Siegen gesprochen, wie der Ausgang des Zweiten Weltkrieges hier in Siegen war. Und das wusste ich gar nicht, dass Siegen eine der Städte war, die am meisten den Bombenterror gegen Ende des Krieges erlebt hat, also die größte Zerstörung erlebt. Und da kam es im Gespräch auf, dass nicht wenige, gerade hier in Siegen, nach 1945, nach der Wende, den Zusammenbruch und die Trümmer und das Chaos und die Hoffnungslosigkeit, die damit verbunden war, nicht verkraftet haben und dann verzweifelt sind, ausgeflippt sind, keine Perspektive mehr gesehen haben. Ich weiß es von einem Kollegen, der war als junger Mensch in die SS gekommen. Stichwort SS genügt uns ja, oder den meisten von uns, um zu wissen, was das bedeutet. Der kam hinein, Idealist. Ich war programmiert von den Parolen des Dritten Reiches. Und dann der Zusammenbruch. Ich weiß noch, er ist ein Pastor geworden. Ich weiß noch, wie er erzählt hat, dass er nach dem Zusammenbruch auf dem Boden lag und die Erde mit Fäusten geschlagen hat, weil er nicht mehr weiter wusste, weil er verzweifelt war und weil seine ganzen Hoffnungen und Ideale in Trümmer gegangen sind. Das war nach 1945. Das sollte man auch noch in Erinnerung haben. Wie damals von diesem schrecklichen Nullpunkt auf, ja, nun soll ich sagen, der Wiederaufbau hat beginnen müssen. Man könnte verzweifeln, wenn man diesen Blick hat. Man könnte, ich sage es in der Möglichkeitsform. Aber Gott sei Dank, Paulus ist nicht verzweifelt und wir müssen es auch nicht. Und zwar deshalb, weil wir aufgrund dieses Wortes, und da können wir nun noch viele andere hinzuziehen, aufgrund dieses Wortes den Durchblick haben dürfen auf die große Erlösung und Befreiung. Die langfristige Perspektive. Sklaverei, Knechtschaft und verbunden damit die Vergänglichkeit. Darüber haben wir gestern Abend ja gehört. Verwesungsprozess. Wir leben unter diesem Damoklesschwert. Ändern wir auch nicht. Wir müssen uns einmal die Tatsache vergegenwärtigen. Wir leben eigentlich biologisch in dieser Welt nur, weil etwas anderes für uns stirbt. Wenn wir unser Schnitzel essen, dann ist deswegen ein Tier gestorben. Oder machen wir es noch ein bisschen harmloser? Manche, die sagen, gut, ich verzichte auf Fleisch, damit kein Tier für mich sterben muss. Ja, also wenn einer dann rein vegetarisch lebt, der Salatkopf muss auch abgeschnitten werden. Er muss auch sterben, bevor ich ihn essen kann. Das ändern wir auch nicht. Das sagen ja dann, das kommt von Darwin her, in der Welt geht es so nach dem Prinzip fressen und gefressen werden. Das heißt einprogrammierter Tod, sterben. Wir leben biologisch nur, weil etwas anderes für uns stirbt. Der Vergänglichkeit unterworfen. Das gehört mit zur Knechtschaft. Das gehört mit zu dem Programm Gottes. Das hat Gott so für die jetzige Schöpfung geplant. Vergänglichkeit. Und noch eine dritte Kennzeichnung, die Paulus hier nennt, ist Angst. Er spricht vom Ängsten, vom Seufzen, vom Stöhnen. Und da haben die Liederdichter dann gesagt, das ist das Jammertal. Ja, das haben wir bis heute auch noch nicht überwunden. Was wird in dieser Welt gelitten? Wie viel Stöhnen und Seufzen? Und wie hat das Jesus mit einem Satz gekennzeichnet und gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Ich kam mal ins Gespräch mit einem Arzt, der war Arzt und Pastor. Und da hat er einmal in irgendeinem Zusammenhang geäußert und gesagt, er wundert sich darüber, wie viele Menschen zu ihm in die Sprechstunde kommen, bei denen er den Eindruck hat, dass sie sich nicht freuen können. Nun ist ja das schon eine besondere Feststellung, wenn ein Arzt das feststellt. Psychotherapeuten, die sind vielleicht darauf programmiert, dass sie an der Stelle nun den Hebel ansetzen, aber ein ganz normaler Allgemeinarzt, der muss feststellen, so viele Menschen, die sich nicht freuen können. Wundert uns das? Das gehört zu dem, was wir als Wurzelerkrankung bezeichnet haben. So sieht's aus in unserer Welt. Das sind die letzten Hintergründe. Ich habe von Hintergrundinformation gesprochen. Und der Zustand dieser Welt, also gekennzeichnet mit den drei Begriffen, Sklaverei oder Knechtschaft, Vergänglichkeit, Verwesungsprozess, Abbau, weniger werden, Verfall, so hörten wir gestern Abend, und Angst. Diese drei Begriffe kennzeichnen also den Zustand unserer Welt, der ganzen Schöpfung. Und dieser Zustand braucht jetzt Deutung. Das müssen wir erkennen und deuten können. Die eigentliche Ursache für diese drei Kennzeichen nennen wir jetzt mit einem Wort Unerlöstheit. Die Schöpfung ist unerlöst. Deshalb ist die Sehnsucht da. Deshalb treiben so viele um und deshalb ist Aufruhr da und Protest und das passt uns nicht und jenes passt uns nicht. Die letzte Ursache ist die Unerlöstheit. Können wir das sagen? Können wir das der Welt sagen? Ich habe vorhin von der Botschaft gesprochen, nicht was auch noch zu sagen wäre, sondern das, was entscheidend allein zu sagen ist, natürlich in verschiedenen Variationen hineingesagt werden muss, auch in verschiedene Situationen. Du brauchst Jesus als deinen Erlöser. Das müssen wir der Welt sagen. Wisst ihr, heute geht es, so meine ich, weithin nach der Methode, man bringt das, man sagt das, was gefällt, was eingeht, was der Mensch will, was er hören will, so, dass er seine Streicheleinheiten bekommt und dass er sich wohlfühlt, naja, und dass er möglichst nicht gestört wird in seinen Absichten und Unternehmungen. Ja, hilft denn das? Wir müssen heute der Welt, den Menschen von heute, den und dem Menschen von heute sagen, was er braucht, nicht was er will, was er braucht. Und er braucht Jesus, den Erlöser, der unseren Globus entfesselt hat, der das Stahlnetz gesprengt hat, den braucht die Welt und das müssen wir sagen. Und nicht wahr, wenn wir sagen, wir müssen den Zustand der Welt deuten können, deuten, dann heißt es, wir kommen an den Punkt und sagen, gut, wenn also aufgrund dieser Aussage, die Paulus hier macht, wenn also der Zustand der Welt so bitterböse aussieht und wenn das der Hintergrund ist und wenn wir gleichzeitig vom Wort her erkennen und gezeigt bekommen haben, da geht's hinaus, das ist die Lösung, die nur der eine bringen kann, der Erlöser, dann das sagen, unverdrossen, unabhängig von der Zahl der Hörer, unabhängig von den wenigen oder den vielen, die da zustimmen oder auch nicht zustimmen. Der Zustand unserer Welt ist letztlich nichts anderes als ein intensives Schreien nach Erlösung oder sage ich jetzt nach dem Erlöser. Und die meisten wissen es nicht. Wir können an dieser Stelle heute Morgen schon für uns persönlich fragen, habe ich das für mich erkannt? Habe ich das für mich angenommen? Habe ich den Erlöser für mich persönlich angenommen? Diesen Erlöser, der nun auch meine Fragen und Anliegen kennt und ernst nimmt und mich ganz sicherlich auch Schritt für Schritt da herausholt. Oder wie das Paulus hier sagt, habe ich die Vorauszahlung Gottes, die er in des Geistes Erstlingsgabe anbietet, das ist jetzt schwergewichtige Formulierung des Paulus, habe ich die schon angenommen, diese Vorauszahlung, die Gott seinen Kindern jetzt schon gibt und sagt, ich gebe dir heute schon, was einmal die ganze Schöpfung bekommen soll. Das ist doch etwas Großartiges. Gott sucht Menschen, die er jetzt schon mit dem beschenken kann, was einmal die ganze Schöpfung bekommen soll. Deshalb sagt es Paulus hier so, auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der Herrlichkeit der Freiheit Gottes. Da häuft er die Begriffe nur so auf, wie so ein Turm. Da kommt ein schwergewichtiger Begriff nach dem anderen. Zu der Freiheit der Kinder Gottes ist das Modell. Da komme ich gleich jetzt als Punkt 2 drauf. Frage, warum können wir das Kommen Jesu herbeibitten? Erste Antwort, weil wir die Erlösungssehnsucht der Schöpfung kennen. Zweite Antwort, weil wir das Erlösungsmodell für die Schöpfung kennen. Modell? Was sagt Paulus? Das Modell sind die Kinder Gottes. Nach diesem Modell wird einmal die ganze Schöpfung behandelt. Die Schöpfung wird frei werden nach dem, was modellhaft heute schon, und jetzt sage ich es ein bisschen anders, in der Gemeinde Jesu Christi vorhanden ist. Hier spricht Paulus von den Kindern Gottes. Im Epheserbrief spricht er vom Leib Christi. Und im Kapitel 1 steht es, Gemeinde als der Leib des Christus. Und in Epheser 3, Vers 10, da spricht er von dem Leib des Christus als Modell, als Anschauungsmodell. Denn an der Gemeinde wird sichtbar, was Gott mit der Erlösung macht. Da wird sozusagen bereits schon herausmodelliert, herausgebildet, was Erlösung bedeutet und mit sich bringt. Gott macht es hier an dieser Stelle wie ein Architekt, der ein großes Bauwerk in Auftrag bekommen hat. Und der Auftraggeber, der will dann wissen, ja, wie das am Ende aussehen wird. Und was macht dann der Architekt? Er baut ein Modell. das wird er maßstäblich verkleinern. Er kann nicht das ganze Ding da vorher schon hinstellen. Ist ja ganz klar. Modell heißt maßstäbliche Verkleinerung dessen, was einmal nun groß herauskommt. So macht's Gott mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Erlösungsmodell maßstäblich verkleinert für das, was einmal schöpfungsmäßig an Erlösung umfassend da sein wird. Und nun, wie macht das Gott mit dem Modell? Er bereitet dieses Modell in dieser Welt zu. Da könnte man schon einmal den verwegenen Gedanken haben. Warum hat Gott nicht 7 Erzengel beauftragt? Die stehen ihm ja auch zur Verfügung. Oder irgendwie so einen anderen Engel-Elite-Trupp, den er da nun in die Welt hineinschickt, und die müssten nun also demonstrieren, was Erlösung mit sich bringt. Warum macht es Gott anders? Er nimmt keine Engel dazu, auch keine Erzengel. Hätten wir dann, wenn das so wäre, hätten wir 100 Fragen. Da würden wir Menschen sagen, ja, bei denen ist ja keine Kunst, die können es leicht, sind ja Engel. Was kann da schon schief gehen? Nein, nun baut sich Gott sein Modell mit Menschen aus dieser Welt. Entschuldigung, jetzt gebrauche ich wieder dieses schreckliche Wort mit Menschenmaterial. Es geht ja hier um den Modellgedanken. Und nun nimmt er nicht das Edle, wir hörten das schon in diesen Tagen, sondern was das Schwache, das Unedle, das Geringe. Und das nimmt er jetzt modellhaft, weil eben das Schwache, Unedle für die Ziele und Zwecke Gottes am brauchbarsten sind. Er bereitet sein Modell in dieser Welt mit Menschen aus dieser Welt und holt diese Menschen sozusagen nicht als schon am Ziel angekommene, er holt sie nicht aus dem Himmel zurück, sondern bereitet diese Leute sein Modell in dieser Welt zu. Und in den wenigsten Fällen werden diese Leute, die er da herausholt als Modelle, gleich in den Himmel geholt. In den wenigsten Fällen. In Einzelfällen vielleicht schon, so um zu demonstrieren, was es heißt, wie ein Brand aus dem Feuer gerettet zu werden. Die berühmte Schächergnade ist das. Nein, in den allermeisten Fällen holt sich Gott seine Leute, bereitet sie zu und sagt, da, an der Stelle, da brauche ich dich, da will ich dich haben, da sollst du dich bewähren, in der Situation, unter den Einigungen, in den Verhältnissen, mit den Fragen und mit der Last und mit der Veranlagung, die ich gut kenne, ich kenne dich doch bis auf den Grund. Da sagt Gott, bitteschön, da bewähre dich, da will ich dich jetzt als mein Werkzeug zubereiten. Ihr Lieben, ist es nicht für uns alle, die wir heute Morgen hier sind, ein ganz großer Trost. Gerade das. Ich habe mich schon manches Mal mit der Frage beschäftigt, warum holt denn Gott seine Leute, die sich herausretten lassen aus dieser Welt, nicht gleich in den Himmel? Das könnte er doch. Da würde er sich viel ersparen und uns. Aber macht es nicht so. Nein, weil er sein Modell in dieser Welt zubereitet haben will. Modell zum Anschauen. Und er bereitet sein Modell als kleine Herde, deshalb das Auswahlverfahren, deshalb als maßstäbliche Verkleinerung. Und nun bekommt aber dieses Erlösungsmodell Gemeinde Jesu Christi, der Leib des Christus, die großartige Verheißung, die hier ja genannt ist, zu der Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Und die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi findet ihre Offenbarung mit der Offenbarung Jesu Christi. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, Kolosserbrief. Die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Gemeinde Jesu Christi. Wer weiß das? Die Gemeinde muss fertig werden. Das, was in dieser Welt abläuft, sind im Grunde genommen die Wehen, die der Geburt vorausgehen. Und herausgeboren wird aus den Wehen dieser Welt die Gemeinde Jesu Christi. Gilt übrigens auch für Israel. In der Theologie des Judentums spricht man ganz offen von den Wehen des Messias. Die Bitte um das Kommen Jesu entspricht also der Erwartungshaltung der ganzen Schöpfung. Ich frage wieder, wer weiß denn das? Und wenn wir bitten, Herr Jesus, komme bald und tun das intensiv und dringlich und sagen, Herr, lieber heute, ich weiß, jungen Leuten mag das schwerfallen, so zu bitten. Deshalb hat der Jugendliche damals auch so gefragt, ja, was ist denn mit den anderen da? Ja, können wir denn als junge Leute, wir wollen doch erst mal sozusagen ins Leben hinein und so. Ja, können wir denn das auch beten? Für alte Leute mag das doch gut sein. Ich weiß, das ist schon eine ganz konkrete Frage, aber wir dürfen mit dem Kommen Jesu nun nicht irgendwie einen Schlusspunkt verbinden, sondern da geht ja das Erlösungsprogramm weiter. Und zwar viel befreiender und großartiger und gewaltiger und auch dem Menschen entsprechender, auch einem jungen Menschen entsprechender. Deshalb, komm Herr Jesus, komme bald, so zu bitten, ist keine Flucht, ist kein Abschreiben der anderen, sondern es entspricht der Erwartungshaltung der ganzen Schöpfung. Was man jetzt an dem Erlösungsmodell Gemeinde Jesu Christi sieht, ist noch nicht das Letzte. Jetzt sieht man das irdene Gefäß mit Rissen und Kanten und Problemen und Schwierigkeiten und Menschlichkeiten. Und manchmal geht es auch in der Gemeinde allzu menschlich zu. Und da werden die Probleme aufgehäuft. Und das darf uns eigentlich gar nicht wundern. Oft regen, habe ich auch schon gemacht, oft regen wir uns auf, dass wir sagen, ja, wieso kann denn sowas passieren? Aber das darf doch nicht sein. Und dann vergessen wir, dass Gott ja nun, soll ich sagen, mit schlechtem Material sein Modell baut. Gehören wir doch alle dazu. Nein, jetzt sieht man der Gemeinde Jesu Christi noch nicht an, was einmal in der Offenbarung der Herrlichkeit zum Vorschein kommen soll. Jetzt ist Unvollkommenheit da, Zerbrechliches, Stückwerkhaftes. Dann aber, das ist klar ins Auge gefasst, Leben im Vollmaß, Leben aus den Toten. So hat Paulus übrigens für Israel angekündigt, Römer 11. Leben aus den Toten. Das heißt, dann findet der einprogrammierte Tod, der jetzt noch toben und wüten darf, findet ein Ende. Dann bringt Gott, und das ist ja nun das Großartige, was er herbringt, dann bringt Gott aus dem Tode heraus das Leben. Wie sagt man da? Es fällt mir der Name nicht ein. Das, was Gott in Jesus bereits getan hat, wie sagt man, wenn ein Modell, so eine Art Unikat oder was, da komme ich jetzt nicht drauf. Also, präjudiziert oder sowas ähnliches. Also, das, was Gott in Jesus getan hat in der Auferstehung, das ist das Vorzeigegeschehen. So wie ich ihn aus dem Tode herausgeholt habe, so hole ich, jetzt sage ich es wieder ganz global, die ganze Schöpfung aus dem Tode heraus. Leben aus den Toten. Da fängt er bei den Gläubigen an, bei der Gemeinde Jesu, dann kommt Israel dran. Die Wiederannahme Israels ist nichts anderes als Leben aus den Toten. So ist formuliert. Und dann geht's weiter, dann kommt die Schöpfung dran. Bis das erreicht ist, siehe, ich mache alles neu. Leben aus den Toten. Wisst ihr, das ist Befreiung. Das bringt die Freude, das bringt die Lösung. Und das dürfen wir heute schon ins Auge fassen, bei aller Bedrängnis und bei allen Problemen, die jetzt noch belastend da sind. Ich habe noch einen dritten Punkt als Antwort. Also, zweite Antwort war, wir können das Kommen Jesu herbeibieten, weil wir das Erlösungsmodell kennen, weil wir bereits wissen, wie Gott dabei ist, jetzt schon das anzubahnen, einzuleiten, was später einmal groß herauskommt. Das ist jetzt mein dritter Punkt. Wir bitten um das Kommen Jesu, weil wir das Erlösungsziel der Schöpfung kennen. Das Auswahlverfahren, das Gott heute anwendet, bedeutet niemals, dass die anderen abgeschrieben sind. Wisst ihr, das muss all denen, ich möchte fast sagen, den Gläubigen, den Frommen, die irgendwo in ihrem innern so einen versteckten Hochmut sitzen haben. Das muss denen Entscheidendes zu sagen haben. Im Blick auf das Israelbuch, das hinten aufliegt, hatte ich einmal einen Telefonanruf. Der kam damals aus dem Schwarzwald. Und ein erster Anruf, ganz begeistert über dieses Buch und hat sich entsprechend ausgedrückt und so weiter. Und kurze Zeit später kam derselbe nochmal mit einem Anruf und hat gesagt, ich habe das Buch nochmal gelesen und jetzt sagen Sie mal, da schreiben Sie doch an einer Stelle, die Rettung der ganzen Welt ist ins Auge gefasst. Ja, wie soll ich denn das verstehen? Da wurde er stutzig, weil das so umfassend da dargelegt ist, gerade im Blick auf das Israel-Thema auch. Und das kann man ja mit Israel, muss man mit Israel in Verbindung bringen. Alle Welt sehen das Heil unseres, alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Dann ging es so ein bisschen hin und her und sagte, ja, wissen Sie, das muss man natürlich so verstehen, dass die Gerichte Gottes ja keine endgültigen Gerichte sind, nie total und so, sondern dass sie immer verbunden sind mit Heilsabsicht. Und so ging das am Telefon ziemlich lange hin und her. Er hat immer wieder seine Fragen gestellt und dann sagt er am Schluss, wahrscheinlich ist er aus meinem Reden und Begründen nicht recht rausgekommen, dann sagt er am Schluss, sagen Sie mal, jetzt frage ich einfach direkt, sind Sie Allversöhner? Den Begriff kennen wir hier auch, oder? Da musste ich ja dann schnell antworten. Dann sagte ich, nein, ich bin kein Allversöhner. Aber Christus, Kolosserbrief. Ich weiß, das ist ein Reizwort für viele. Ich weiß es. Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibel in ihren Erlösungsaussagen so umfassend und so global erkennen dürfen, wenn wir den Durchblick, den Apostel Paulus bekommen hat, ernst nehmen, dann ist doch das großartig Befreiende. Dann werden wir doch herausgeholt aus unserer Engführung. Wenn ich nur gerettet bin, ja und die anderen, überlassen wir dann die ihrem Schicksal. Kommen die dann berechtigterweise und machen uns Vorwürfe und sagen, ihr sorgt bloß für euch. Ja, nein, sagen dann, wir missionieren, wir evangelisieren ja, wir setzen uns ja ein. Und das habe ich also seit meines Dienstlebens auch versucht, kräftig zu tun, ganz klar. Wir setzen uns ja ein. Ja nun, wie viele erreichen wir? Wie viele hören? Wie viele lehnen ab? Wo sind die Massen? Das Erlösungsziel der Schöpfung heißt doch, dass das, was die Gotteskinder heute schon bekommen, geschenkweise, gnadenweise, dass ich glauben kann, ist doch ein Gnadengeschenk. Das ist doch kein Verdienst. Ich kann mir doch da nicht irgendwelche Verdienste zuschreiben und Qualitäten oder was. Das kann ich doch nicht. Und warum soll ich jetzt das mir, das wäre frommer Egoismus, nur mir aneigen sagen, ja bitteschön, und das sagte ich dem anderen ähnlich dann auch, wie es dann weiterging in dem Gespräch, was mir geschenkweise zugeeignet worden ist, dass dann kommt, ja die anderen sind selber schuld, wenn sie es nicht annehmen. Ich habe ihm gesagt, Sie können doch nicht Gott Vorschriften machen, wie er das machen soll. Da können wir uns doch nicht aufs hohe Ross setzen. Die ganze Schöpfung wird umgestaltet in das Neue. Siehe, ich mache alles neu. Wisst ihr, ihr Lieben, das, was jetzt kommt unter dem Stichwort Erlösungsziel, ich muss bald aufhören, die Uhr zeigt es an, das ist eigentlich so großartig, so unbeschreiblich, dass man davor steht und sagt, eigentlich sagen müsste, da bin ich sprachlos. Ja, und wenn einer sprachlos ist, dann kann er nichts mehr sagen. Soll ich jetzt aufhören? Ich bin sprachlos, weil es unbeschreiblich, eigentlich unbeschreiblich ist. Das Erlösungsziel der Schöpfung, Freiheit, mit den Begriffen umschreibt es Paulus, Freiheit, Herrlichkeit Und nun fasse ich zusammen, Gottgemäßheit, das heißt, es entspricht alles dem Maß und Willen und Wesen Gottes. Das sagt die Formel, die Paulus bringt, und da bringt er es auf den Hauptnenner, Gott wird sein alles in allem oder in allen. Auf den Hauptnenner wird alles gebracht. Da gibt es keinen Zwang mehr. Da gibt es nur, soll ich sagen, einen freiwilligen Zwang. Aber das ist ja dann kein Zwang mehr. Das ist dann ein Dringen. Nämlich der Dienst dem Nächsten gegenüber. Dass ich für den anderen da bin. Und das ohne Druck. Freiheit. Das, was heute unter dem Schlagwort Freiheit alles kommt, das ist ja im Grunde genommen auch wieder Sklaverei. Denn viele Freiheitskämpfer, die gehen los mit der Maschinenpistole in der Hand und schicken andere in den Tod. Und dann wollen sie für die Freiheit kämpfen. Und dann andere dabei versklaven. Ja, das ist doch keine Freiheit. Und Herrlichkeit, das sind nicht die großen Shows, die man in dieser Welt abzieht. Ach, was wird da alles an Glanz und Flimmer und Flitter da in Szene gesetzt? Das ist doch nicht die Herrlichkeit, in die Gott hinein seine Schöpfung bringen will. Herrlichkeit meint Gegenteil von Tod und Finsternis. Das ist die Herrlichkeit. Der Lichtglanz Gottes, das Gewichtige, das, was Bedeutung hat, was bei Gott Bedeutung und Gewicht hat. Gottgemäßheit. Wenn ich sage, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, dann ist doch das heute schon bei den Kindern Gottes, ich muss es vorsichtig, bescheiden formulieren, anbruchhaft jetzt schon da, dass wir wesenhaft Anteil haben an der Art Gottes. Deshalb werden wir doch als Kinder Gottes bezeichnet. Kinder tragen doch das Wesen ihrer Eltern in sich. Und Gotteskinder, soll ich jetzt sagen, sollen das Wesen ihres Vaters in sich und an sich tragen. Und das Wesen Gottes ist Liebe. Und wenn die ganze Schöpfung frei werden wird zu der Freiheit der Kinder Gottes, dann heißt das, die ganze Schöpfung bekommt Anteil am Wesen Gottes. Das ist das Ende des Hassens, wenn die Liebe Gottes alles durchdringt. Brüder und Schwestern, das Erlösungsziel Gottes zu beschreiben, ist wirklich etwas, wo man sagen muss, das ist unbeschreiblich. Da sind zwei Gefahren da. Das ist einerseits so unbeschreiblich groß, dass wir Gefahr laufen, abzuheben. Sagen, wunderbar, großartig, wenn es nur heute schon so weit wäre. Dass man abhebt und dass man in eine Art Halleluja-Illusion hineinkommt. Das entspricht dann auch nicht der Wirklichkeit, in der wir noch sind. Das wäre falsch. Und die andere Gefahr ist, weil es so groß und so unbeschreiblich ist, dass wir das Ganze für unmöglich halten. Dass wir sagen, was soll denn das? Das ist ja Illusion. Das ist ein schöner Traum, Wunschtraum. Dann bleiben wir im Gefängnis sitzen. Aber nun steht es da. Nun steht es in der Bibel. Nun steht sogar dabei, vorhin wurde es extra gesagt, Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist nicht in den Wind geredet. Unterstreiche das doppelt und dreifach. So will dieses Wort uns sagen. Das stimmt. Das ist Wahrheit. Es steht geschrieben. Es ist Gottes Wort. Und das gehört zur langfristigen Perspektive der Bibel, ihr Lieben. Das finden wir in keinem Buch der ganzen Welt sonst. Finden wir nicht das, was in der Bibel als großartige Hoffnungsperspektive aufgezeigt ist. Gerade das. Und seit darum können wir das Kommen Jesu herbeibitten. Darum können wir rufen, Herr Jesus, komme bald. So groß, so umfassend, so global ist das Hoffnungsgut, die Hoffnungsbotschaft der Bibel. Und diese Botschaft ist heute wichtiger und dringlicher denn je. Wisst ihr, heute wird ja alles global. Die Welt schrumpft ja zusammen. Wir werden alle zusammengepackt. Wir werden alle vereinheitlicht und vereinnahmt. Das ist ein Prozess, das ist dieser Globalisierungsprozess, können wir auch nicht aufhalten. Das läuft, aber damit wir darin nicht untergehen, ist diese Global-Hoffnungsbotschaft wichtig, ihr Lieben. Das muss in unseren Herzen verankert sein und das müssen wir auch weitergeben können. Und weil wir diese Botschaft kennen und weil diese Botschaft hoffentlich in unseren Herzen verankert ist, deshalb können wir bitten, Herr Jesus, komme bald. Nun lasst uns beten. Herr, dass du uns ein Wort gegeben hast, gerade dieses Wort, ist für uns ein großer Trost. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und nicht trügt und dass wir das schon oft in verschiedenen Situationen erfahren haben. Und dass auch dieses Wort wahr ist und nicht trügt, das uns gerade ein solch großes Erlösungsziel ankündigt. Herr, wir wollen dich darin ernst nehmen. Und weil wir wissen, dass dein Kommen, deine Wiederkunft, weil du schon einmal auf unserer Erde warst, dass deine Wiederkunft für unsere Welt freilich Gericht bringt, aber weil du vielmehr dein Heilsprogramm Schritt für Schritt weiterführst, darum wollen wir von ganzem Herzen bitten, Herr Jesus, komme bald. Du hast deinen Plan, ganz gewiss. Und die Zeit muss erfüllt sein. Aber wir glauben und wir rechnen damit, dass du wiederkommen wirst zu der Zeit und zu dem Zeitpunkt, die der Vater festsetzt, für die ganze Welt, für die Gemeinde, für dein Volk Israel und für die ganze Welt und Schöpfung. Und du wirst durchführen, was du auf Golgatha vollbracht hast, das Heil, die Rettung, die Erlösung. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns den Blick öffnest für dein großes und herrliches Ziel. Schenke, dass diese Dankbarkeit in unserem Leben da bleibt, dass sie uns prägt und dass wir damit auch anderen Menschen etwas davon sagen können und darauf hinweisen können, wer du bist und was du bist und was du bringst. Herr, wir loben deinen hohen Namen. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir sehen deine Größe, deine Erhabenheit, auch die Größe deiner Liebe und dass du dich herabbeugst zu den Armen, Schwachen und Geringen, dass du keinen vergisst und übersiehst und dass wir wissen dürfen, wir sind heute und morgen und bis ans Ziel in deiner Hand geborgen. Amen.